letztes Jahr auf der Pfingstkonferenz in Wiedenest hat Marco folgendes Spoken Word oder Poetry Slam vor der Predigt vorgetragen. Ich lade uns ein, sein Gedicht aufmerksam anzuhören. Es geht um die Einheit der Gemeinde. Wir betrachten ja zurzeit am Sonntag in den Predigten und auch in einigen Hauskreisen gerade fortlaufend den Philipperbrief. Und im zweiten Kapitel dieses wunderbaren Briefes ermahnt uns Paulus sehr eindringlich, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, indem wir der Selbstsucht keinen Raum geben. Lass uns hören, wie Marco dieses Thema auf seine Weise auf den Punkt bringt. Nicht irgendwann mal, das ist ein ganz, ganz starker Poetry Slam, der mich sehr bewegt hat. Der Ton tut nicht.
Und klar ist, dass er wie du auch Christ ist.
Ich möchte es von Anfang aber haben, sonst versteht man nicht, um was es geht.
Ich habe eine Frage. Wer von euch hat schon jemand Neues kennengelernt hier auf dieser Fiugo? Okay, weil ich habe so gedacht, wenn man...
Okay, das klappt nicht, lass das. Ich mache einfach ohne das weiter. Schade, aber das ist nicht das erste Mal, dass Dinge dann manchmal nicht funktionieren mit der Technik. Auf jeden Fall, in diesem Poetry Slam, in diesem Gedicht, sagt er irgendwann mal an einer Stelle, ich träume von einer Generation, die sich aufwacht, die Augen aufmacht und sieht, wie Gott sie entfacht als Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht. Ich träume von einer Generation, die sich aufwacht, die Augen aufmacht und sieht, wie Gott sie entfacht als Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht. Wer von euch ist schon mal in einer klaren Sommernacht, vielleicht auch Winternacht, draußen gelegen und hat den Sternenhimmel betrachtet? Vorhin in den Bildern vom Daniel war so ein Bild mit dem ganzen Sternenhimmel über dem Heutal. Ich habe das schon einige Male erlebt, vor allem im Gebirge auf 3000 Meter Höhe ist das ein ganz besonderes Erlebnis, weil es da eben keine künstlichen Lichtquellen mehr gibt. Es ist einfach fantastisch, wenn man die Vielzahl der Sterne beobachtet, wie sie strahlen. In unserem Predigtext heute werden wir Christen auch mit den Sternen am Nachthimmel verglichen. Wir sind berufen, wie Marco das so schön sagt in seinem Gedicht, Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht zu sein. Lass uns den Philipperbrief aufschlagen, aus dem zweiten Kapitel die Verse 14 bis 16 lesen. Wer seine Bibel nicht dabei hat, kann den Text auf der Leinwand verfolgen. Ich lese zunächst mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt, dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Wir haben in den vorherigen Predigten gesehen und das auch immer wieder erwähnt. Der Apostel Paulus als Gemeindegründer dieser Gemeinde in Philippi hatte eine besondere Beziehung zu den Geschwistern dort. Er liebte sie. Und er ermutigt sie im zweiten Kapitel ganz besonders die Einheit zu bewahren und eines Sinnes zu sein. Diese Gemeinde zu Philippi, die hatte eigentlich nicht irgendwelche großen, schwierigen Lehrprobleme oder ethischen Probleme, aber auch sie hatten gegen die Selbstsucht, die Selbstzentriertheit, den Hochmut zu kämpfen. Und so malt ihnen Paulus das perfekte Vorbild vor Augen, unseren Herrn Jesus Christus. Seine Haltung soll unseren Umgang miteinander bestimmen. Und letzten Sonntag haben wir dann in den Versen 12 bis 13 gesehen, wie Paulus uns dann unsere Verantwortung vor Augen hält. Als Menschen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, sind wir gerettet. Wir sind in Christus schon heilig und gerecht. Aber zur gleichen Zeit befinden wir uns in einem andauernden Prozess der Veränderung. Und Paulus sagt uns, in diesem Prozess ist es unsere Verantwortung, alles dran zu setzen, dass sich die Rettung in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Wörtlich sagt er dort: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zitter, seid nicht müßig oder gleichgültig, wenn es darum geht, geistlich verändert zu werden. Und dann hat uns Paulus durch Gottes Geist auch eine Verheißung gegeben. So sehr wir uns anstrengen und dranbleiben sollen, letztlich ist es Gott, der uns das Wollen als auch das Vollbringen schenkt. Denn er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Unser Fleiß, unser Bemühen, unser Dranbleiben ist das Ergebnis seines Wirkens. Und vor diesem wunderbaren Hintergrund kann Paulus nun ganz konkret werden und eine klare, deutliche Aufforderung aussprechen. Und so schreibt er in Vers 14, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, oder wie das eigentlich wörtlich übersetzt wird, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das ist eine klare Aufforderung hier, ein Befehl. Weil ihr, liebe Philipper, nun gelernt habt, dass Gott in euch wirkt, vom Anfang bis zum Ende, vom Wollen bis zum Vollbringen, darum überfordere ich euch nicht, wenn ich jetzt fortfahre, euch zu ermahnen, und wenn ich euch jetzt sage, dass ihr alles ohne Murren und Zweifel tun sollt, und in den Versen 15 und 16 euch eindringlich zeige, wozu das wichtig ist. Welche Absicht hinter dieser Aufforderung steht. Denken wir mal zunächst mal über diese Aufforderung hier in Vers 14 nach. Die wörtliche Übersetzung, wie eben die Elberfelder, gefällt mir ganz gut. Da heißt es einfach, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Murren und Zweifeln. Es scheinen die Sünden gewesen zu sein, die der Gemeinde in Philippi Schwierigkeiten bereitet haben. Wir erfahren nicht genau in unserem Abschnitt, worüber die Philipper gemurrt und gezweifelt haben. Vielleicht haben sie gemurrt und gezweifelt, weil sie um des Evangeliums willen, um ihres Glaubens willen leiden mussten. Vielleicht waren sie auch mit ihren Leitern unzufrieden. Wenn es Menschen nicht gut geht, suchen sie oft jemanden, dem sie ihr Elend zuschreiben können oder der an ihrem Elend schuld ist. Auf jeden Fall erwähnt Paulus in Kapitel 4 die Evodia und die Syntyche. Er bittet sie, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Wir merken also, die Gemeinde in Philippi, auch wenn da nicht viel Tadel drin steht in diesem Brief, es war nicht die perfekte Gemeinde. Die gab es damals nicht und die gibt es auch heute nicht. Das Neue Testament, es korrigiert jede romantische Vorstellung, die wir vielleicht über die erste Gemeinde haben. Der Theologe John Studd schreibt in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte: In der ersten Gemeinde war nicht alles romantisch und rechtschaffen. Denn auch damals bestand die Gemeinde Jesu aus Menschen, die auf der einen Seite zwar Erlöste, Heilige waren, aber zur gleichen Zeit waren sie auch Sünder, die unzufrieden sein konnten, die murrten und auch stritten und die Einheit der Gemeinde gefährdeten. Und deshalb folgt jetzt diese konkrete Ermahnung oder Aufforderung: Tut alle Dinge, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Tut alles, absolut alles. Die Aufforderung ist allumfassend. Tut alles. Das heißt nicht nur das gesamte Gemeindeleben, sondern das ganze Leben wird von dieser Aufforderung erfasst. Unsere Rettung soll sich eben in allen Bereichen unseres Lebens auswirken. Egal, ob wir essen oder trinken, ob wir Windeln wechseln oder den Müll raustragen, ob wir im Büro programmieren oder an der Uni studieren, ob wir als Rentner uns ehrenamtlich engagieren oder einen Gottesdienst moderieren, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Der Ruf zur Veränderung bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Jede Kammer unseres Lebens soll von dem Evangelium durchdrungen und berührt und von innen nach außen verändert werden. Nun bin ich mir sicher, Paulus hat diese Aufforderung, tut alles ohne Murren und Zweifel oder auch Streit, nicht zufällig so gewählt. Es gibt einen historischen, biblischen Hintergrund für diese Aufforderung. Nicht nur die Philippa-Gemeinde hatte Probleme mit Murren und Zweifeln, sondern auch das Volk Israel hat schon auf ihrer Wüstenwanderung damit zu kämpfen gehabt. Wir erinnern uns doch, was passierte, nachdem Gott das Volk auf so wunderbare, wundersame, übernatürliche Weise aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Was geschah, nachdem sie durch das Rote Meer waten konnten, weil Gott die Wassermassen beiseite schob und keiner von ihnen umkam und sie fast trockenen Fußes da durchmarschieren konnte? Wie verhielt sich das erlöste, befreite Volk, nachdem sie einige Wochen durch die Wüste unterwegs waren? Wir lesen, wie das Volk plötzlich anfing zu murren und zu meckern und zu motzen und sich gegen Mose und auch Aaron und letztlich gegen Gott aufzulehnen. Sie konnten das Manna nicht mehr sehen. Manna Schnitzel, Manna Hamburger, Manna Maultaschen, Manna, Manna, Manna. Irgendwann mal hatten sie da genug davon. Und das Murren ging los und sie beschwerten sich und sagten: Ach, in Ägypten war es doch schön, warum sind wir da weg? Da haben wir umsonst diesen Fisch bekommen, da gab es Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Alles, was es hier gibt, ist nur Manna, Manna und wiederum Manna. Und sie waren undankbar und unzufrieden, weil sie das, was sie wollten, nicht hatten und das, was sie halten, nicht wollten. Und in 2. Mose 15, da lesen wir, wie sie murrten gegen Mose. Und der Paulus bezieht sich in 1. Korinther 10, Vers 11, auch auf diesen Vorfall in der Geschichte Israels, wenn er den Korinthern schreibt: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfahren sind, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, wie sie, und murren, so wie auch etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Nun, murren ist nicht etwas, dem das Volk Israel nur verfiel, sondern es ist auch eine epidemische Krankheit in unserer Kultur, in unserer modernen Gesellschaft. Meine lieben Geschwister, auch in unserem Land, in unserer Kultur heute, wird viel gemurrt, gemeckert und gemotzt. Und wir tun das auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt. Es geht uns eigentlich materiell so gut wie noch nie. Deshalb wollen ja auch alle nach Deutschland kommen. Und trotzdem wird so viel gemurrt und genörgelt. Wir murren und dann beginnen wir zu dialogisieren, zu kritisieren, zu zweifeln und zu streiten. Übrigens dieses zweite Wort, das Paulus hier erwähnt, das die NGÜ mit Streitsucht übersetzt und die Schlachter, glaube ich, mit Bedenken und die Elbefelder mit Zweifel. Das hat eine sehr weite Bedeutung, deshalb auch die unterschiedlichen Übersetzungen. Unser modernes Wort dialogisieren hat seine Wurzeln in diesem griechischen Begriff, der aber in seiner ursprünglichen Bedeutung ein streitsüchtiges Hinterfragen, Kritisieren und Zweifeln bezeichnet, das in unserem Denken anfängt und sich dann durch unser Reden äußert. Darum geht es hier. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sich diese Haltung, diese streitsüchtige Hinterfragen, so wie damals beim Volk Israel, hier in der Gemeinde in Philippi auch gegen die Leitung der Gemeinde richtete. Ich habe es ja schon erwähnt, vielleicht finden wir auch am Anfang des Briefes deshalb ganz klar und deutlich die Ältesten bzw. die Leiter und die Diakone von Paulus hier erwähnt, um ihre Autorität zu unterstreichen. Denk mal nach, meine Lieben. Jetzt mal ganz ehrlich. Gibt es einen Tag, an dem wir nicht irgendwann mal versucht werden, in das Klagelied des Murrens und Kritisierens und Zweifelns einzustimmen? Ob wir Nachrichten schauen oder am Arbeitsplatz uns mit Kollegen unterhalten. Irgendwann mal ist die Versuchung da, zu murren, zu meckern, zu nörgeln und zu hinterfragen, zu zweifeln, zu kritisieren. Wir alle haben diese sündige Neigung, zu murren und zu zweifeln. Und ich glaube, dass selbst sogar unser Gehorsam Gott gegenüber vom Nörgeln und vom Murren begleitet sein kann. Es ist tatsächlich möglich, anderen und auch Gott zu dienen, und während wir unseren Dienst tun, murren und nörgeln wir. Wir denken oft darüber nach, was wir tun sollen, aber wir beschäftigen uns viel zu wenig damit, wie wir es tun. Und so denke ich, mit dieser Aufforderung will der Heilige Geist uns daran erinnern, es ist nicht nur wichtig, was ich tue in diesem Prozess der geistlichen Veränderung, sondern auch, wie ich es tue. Und er will uns ernsthaft ermahnen, alle Unzufriedenheit, die ja eigentlich hinter jedem Murren und Nörgeln und Zweifeln steckt, deshalb hat die NGÜ wahrscheinlich das hier mit Unzufrieden auch übersetzt, er will, dass wir das aus unserer Mitte verbannen. Wir können geistlich nicht verändert werden und in Einheit miteinander leben in der Gemeinde Jesu, wenn wir dem Murren und dem Nörgeln und dem Kritisieren und dem Zweifeln Raum geben. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau, was das Problem jetzt konkret war, warum Paulus das hier den Philippern so deutlich sagt, aber wir können sicher sein, dass es eine ernsthafte Angelegenheit war, welche die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung der Geschwister untereinander belastete. Letztlich haben Unzufriedenheit, die sich eben durch Murren und durch Nörgern und Kritisieren und Zweifeln dann äußern, immer das Potenzial, eine Gemeinde zu schwächen und auch zu zerstören. Und deshalb ist diese konkrete Aufforderung hier sehr ernst zu nehmen. Tut alles ohne Murren und Zweifel und Streitsucht. Wenn ihr diese Aufforderung ernst nehmt und anwendet in eurem Leben, dann arbeitet ihr mit Gottes Geist mit, dass eure Rettung sich voll und ganz in eurem Leben auswirkt. Das will uns Paulus hier sagen. Seid nicht wie das Murrende, das Unzufriedene, das klagende Volk Israel in der Wüste, arbeitet mit an eurer geistlichen Veränderung, gerade auch in diesem Bereich. Schaut ehrlich in eure Herzen und erkennt, wo es eine bittere Wurzel der Unzufriedenheit gibt, die euch zum Murren und zum Nörgeln verleitet. Vielleicht auch gegen eure Leiter. Und denkt auch über eure Sprache nach, wie ihr eben redet mit anderen in eurem Umfeld. Murren, meckern, motzen, nörgeln. Das kommt ja alles zum Ausdruck durch unser Reden, durch unsere Sprache. Wie sieht's aus? Stimmen wir mit ein in das allgegenwärtige Klagelied unserer Kultur oder machen wir da einen Unterschied? Wenn alle jetzt wegen den vielen Flüchtlingen verängstigt und unzufrieden sind, wenn sie anfangen zu murren und streitsüchtig zu kritisieren und zu zweifeln, wie verhalten wir uns als Kinder Gottes in dieser Situation? Stimmen wir da mit ein in dieses Lied? Das war eine ehrliche Antwort. Danke, dass du für uns alle geantwortet hast, Hannelore. Aber es wäre gut, wenn wir auch in dieser Situation vertrauen können, dass Gott die Kontrolle behält und auch mit dieser Sache, mit dieser vielleicht aus unserer Sicht bedrohlichen Situation seine Absichten in seinem Heilsplan erfüllt. Auch da gilt, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Noch etwas möchte ich erwähnen. Eine Verbindung, die ich hier sehe und die ich sehr wichtig finde. Weil Paulus gibt uns unter der Leitung des Geistes nicht nur eine Aufforderung hier. Ja, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Punkt. Sondern er begründet diese Aufforderung, diesen Befehl und er weist uns hin auf das Ziel oder die Absicht, was er damit beabsichtigt. Was für eine Absicht er hat mit dieser Aufforderung. Und ich denke, das ist eine großartige Absicht. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Sie wird uns in Vers 15 vor Augen geführt hier. Denn hier lesen wir, denn ihr sollt tadellos leben. Ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Die Elberfelder übersetzt, damit ihr, ja, die Absicht, damit ihr tadellos und lauter, das heißt rein, unverdorben seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Bibel, in der Welt. Wir lachen, aber die Bibel spielt ein wichtiges Wort, damit wir leuchten können. Es kommt danach in dem nächsten Vers, haben wir auch gelesen, haltet fest an dem Wort. Da wird uns Gottes Absicht für seine Gemeinde in dieser Welt vor Augen gemalt. Gott möchte, dass seine Gemeinde frei ist von chronischem Murren und Nörgeln und Zweifeln. Er möchte, dass sie durch Gottes Gnade ein tadelloses, ein lauteres, ein reines, ein nicht heuchlerisches Leben führt. Ja, dass seine Gemeinde, die ja auch seine Braut ist, inmitten einer verdorbenen, verdrehten, verkrümmten, heillosen Welt eben in keiner Weise von Bösen beeinflussen lässt. Übrigens, von dem griechischen Wort verdreht oder verkrümmt, das hier steht, stammt der medizinische Ausdruck Skoliose ab. Vielleicht auch schon gehört, weil der eine oder andere von uns eine Verkrümmung der Wirbelsäule auch hat. Etwas ist verdreht, verkrümmt, wenn es von der Norm abweicht. Durch die Sünde sind wir alle von der Norm abgewichen, die Gott festgelegt hat. Der Mensch ohne Gott ist in sich selbst verkrümmt. Er ist verdreht. Das Weltsystem, das von der Sünde bestimmt wird, ist in sich verkrümmt. Aber als Kinder Gottes sind wir durch die Gnade Gottes errettet. Wir sind in Christus heil gemacht worden, zurechtgerückt. Und Gott hat uns in seine Familie adoptiert. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und nun möchte Gott, dass wir in dieser verkrümmten, in dieser verdrehten Welt ein vorbildliches Leben führen und etwas von seinem Charakter reflektieren. Ja, er will, dass wir wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Sterne werden gesehen. Sie werden wahrgenommen. Das setzt voraus, dass wir von den Menschen in unserem Umfeld, in unserer Kultur beobachtet werden. Unsere Arbeitskollegen oder Schulfreunde oder Verwandten oder Nachbarn, die nicht Christen sind, die keine Beziehung zu Gott haben, sie beobachten uns. Spätestens dann, wenn wir uns zu Christus bekennen, wenn wir bezeugen, wie Christus unser Leben verändert hat und wie er jetzt unser Leben bestimmt, spätestens dann geraten wir in Fokus, ins Visier. Weil diese Menschen fragen sich, naja, was hat sich denn verändert? Worin unterscheidet sich ein Nicht-Christ von einem Christen? Meine Lieben, wenn wir einstimmen in das chronische Murren und Klagen und Streiten, wenn wir durch Worte und Gesten unsere Unzufriedenheit Luft machen, dann haben wir uns vom Bösen beeinflussen lassen und leben nicht tadellos und vorbildlich, wenn wir das hier so verstehen, wie Paulus es sagt. Dann reflektieren wir nicht mehr das Wesen des Herrn Jesus wieder, der demütig war und der wirklich in allem seinem Vater vertraute und in ihm zufrieden war. Und dann wird die Gemeinde geschwächt oder beziehungsweise das Zeugnis des Evangeliums wird verdunkelt. Können wir erkennen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht? Letztlich geht es um die Förderung des Evangeliums, es geht um die Ehre Gottes. Das ist das Ansinnen des Paulus hier für die Philipper. Er möchte, dass die Verkündigung, die Förderung des Evangeliums durch die Philipper an Glaubwürdigkeit nicht verliert. Das Evangelium darf nicht durch unser Murren und unser Nörgeln und unsere Streitsucht und unseren Zweifel, die natürlich auch unsere Einheit gefährden, gehindert werden. Und deshalb wird uns in Vers 15 der Blick auf die Absicht der Aufforderung gerichtet. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdrehten, dieser verheillosen Welt vorbildlich lebt, dann werdet ihr unter euren Menschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und dann noch Vers 16, haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Oder wie andere auch übersetzen, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, weitergebt, weitersagt. Wenn wir darauf verzichten, zu murren und zu nörgeln, werden wir durch Gottes Gnade eben einen Unterschied machen. Wir werden herausscheinen, leuchten wie die Sterne am finstern Nachthimmel. Das ist das Ergebnis, die Folge unseres vorbildhaften Lebens. Ich weiß nicht, haben wir da das schon mal so hier gesehen oder darüber nachgedacht, was das für Folgen haben könnte, wenn wir alles ohne Murren und Nörgeln und Zweifel und Streitsucht tun? Wir leben in einer finstern Welt mit Menschen zusammen, die sich ständig beschweren, die fast immer etwas finden, worüber sie unzufrieden sein können. Aber durch Gottes Gnade und nur durch die Gnade Gottes haben wir die Möglichkeit, jeden Tag zu leuchten wie die Sterne, indem wir nicht einstimmen in den Chor der Unzufriedenen, die ständig murren und nörgeln. Stattdessen dürfen wir Dankbarkeit und tiefe Zufriedenheit leben und damit ein Vorbild sein in dieser Welt. Und während wir so leben, sind wir nicht nur anders als die Welt, sondern wir scheinen auch mitten hinein in unsere Nachbarschaft, in unseren Arbeitsplatz. Wir leuchten in der Schule, wo immer wir auch unterwegs sind. Weil Murren und Meckern so gewöhnlich und so weit verbreitet sind in unserer Welt, wird es eben auffallen in unserem Umfeld, wenn einer eben sich nicht ständig beschwert und ständig murrt. Und unsere Dankbarkeit, unsere Zufriedenheit wird unser Umfeld überraschen. Immer wieder kommt es vor, dass mich jemand fragt, vielleicht inflationär, vielleicht auch nicht, wie geht es dir? Und manchmal, leider nicht immer, aber manchmal antworte ich, es geht mir eigentlich besser, als ich es verdiene. Und ja, ich weiß, das klingt dann immer so frömmlich, wenn ich das sage, aber ich meine es so. Es ist die Wahrheit. Und Christen verstehen auch meistens sofort, was ich damit sagen will. Wenn aber einer, der jetzt nicht gläubig ist, das so hört, der, naja, der ist vielleicht etwas überrascht. Es geht mir besser, als ich es verdiene. Das ist nicht unbedingt die Antwort, was man vielleicht erwartet hat. Und vielleicht hat auch schon mancher gedacht, was hat der Johann denn für ein geringes Selbstbild? Was hat der für Probleme? In unserer Welt wird ja eher so gedacht, ich habe es verdient, dass es mir gut geht. Es steht mir zu, dass es mir gut geht. Das ist der Grundtenor in unserer Welt. Aber wenn wir ein bisschen tiefer denken, biblisch denken, dann erkennen wir durch die Gnade Gottes, dass uns eigentlich nichts zusteht, dass wir nichts verdient haben und dass jegliches Anspruchsdenken eigentlich fleischlich und menschlich und sündig ist, weil es, wie es eben in diesem Lied, was wir zuletzt, glaube ich, gesungen haben, nicht eine offene Hand, eine empfangene Hand ist, die wir haben, sondern eine verkrampfte Hand, eine geballte Faust. Das ist das Bild des Anspruchsdenkens. Und letztlich müssen wir zugeben, es geht uns besser, als wir es je verdient haben. Und wenn wir das nicht nur ab und zu sagen, sondern wenn das unsere Lebenseinstellung wird, dann wenden wir diese Aufforderung an, indem wir alles tun, ohne Murren und Zweifeln, und dann beginnt unser Leben zu strahlen und zu leuchten wie so ein Stern am Nachthimmel. Und das wird irgendwann mal, früher oder später, von unserem Umfeld wahrgenommen. Wir wissen, der Apostel Paulus wollte die Philipper, aber auch uns, darauf aufmerksam machen, wie unser durch das Evangelium, das Wort Gottes veränderte Leben, einen evangelistischen Einfluss in dieser Welt haben kann. Merken wir hier den Zusammenhang. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das sehen. Dass wir geistlich verändert werden und dann eben nicht wie alle Welt murren und nörgeln und zweifeln, das ist im Grunde eine Voraussetzung für unser evangelistisches Zeugnis. Könnt ihr hier das erkennen? Wie in diesem Vers eigentlich zwei Kernwerte, zwei Bereiche, zwei Säulen unseres geistlichen Gemeindehauses angesprochen werden. Geistliche Veränderung, das sehen wir hier auf diesem Bild, ja, dieses Schema unseres geistlichen Gemeindehauses, diese vier Säulen. Geistliche Veränderung ist die zweite davon. Sie ist die Voraussetzung dafür, weil das schließt ja eben ein, dass wir eben nicht wie alle Welt murren und streiten und ein vorbildliches, ein reines, ein tadelloses Leben führen. Das ist die Voraussetzung für geistliche Mission und Evangelisation. Paulus will, dass wir durch ein vorbildliches, reines, verändertes Leben Licht der Hoffnung inmitten der Nacht sind, dass wir leuchten unter unseren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel. Er will, dass wir eine verkündigende und nicht eine nörgelnde Gemeinde sind. Eine Gemeinde, die das Evangelium proklamiert und nicht eine, die gekennzeichnet ist durch Murren und Zweifel und Streitsucht und Uneinigkeit. Und die Aufforderung, alles Murren, alle Unzufriedenheit, Zweifel zu verbannen, hat hier eine Absicht und ein Ziel. Und vielleicht haben wir das bis jetzt noch nicht so klar gesehen, wie hier die Zusammenhänge stehen, gerade auch in Bezug zur Evangelisation. Es besteht eine ganz deutliche Verbindung zwischen unserer inneren Zufriedenheit, unserem Reden und dem Leuchten wie Himmelslichter in dieser Welt. Wenn wir am Wort Gottes, der Botschaft des Evangeliums festhalten und es glaubwürdig weitersagen, dann können wir nicht zugleich murrende und nörgelnde und zweifelnde Menschen sein. Denn das würde ein Widerspruch in sich selbst sein. Wir würden unsere Leute um uns herum, unsere Mitmenschen total irritieren und verwirren. Wenn wir einerseits mit ihnen murren, nörgeln, unzufrieden sind und andererseits von der Botschaft des Lebens erzählen, die uns frei und froh macht, wenn wir aber als dankbare und in Gott zufriedene Menschen durch dieses Leben gehen, dann können wir in dieser dunklen Welt Lichter der Hoffnung sein wir können den Menschen vermitteln durch Gottes Gnade, geht es mir viel besser, als ich es verdiene. Ohne diese Gnade habe ich nichts als den gerechten Zorn Gottes verdient. Aber durch Gottes Gnade habe ich sein Erbarmen erfahren. Spurgeon hat einmal gesagt, solange ein Mensch lebt und sich nicht in der Hölle befindet, hat er gar keinen Grund zu klagen. Die Philipper sollten also eine dankbare Gemeinde sein, die die Gnadenbotschaft mit freudigem Herzen verkündigt und eben nicht eine murrende, eine nörgelnde, unzufriedene Gemeinde. Ich möchte diese Predigt schließen, eben mit dieser Aufforderung: Lassen wir uns nicht von der Klagekultur unserer Gesellschaft beeinflussen, sondern erfüllt von der Botschaft des Lebens dankbare Menschen sein, die leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Wenn wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde eine Dankkultur ausstrahlen, werden wir für viele Menschen, die Jesus, den wahren Morgenstern, nicht kennen, eine Orientierungshilfe sein. Weil diese Menschen, sie werden sich fragen, warum murren und klagen die Christen nicht? Wieso können sie so dankbar und zufrieden sein? Was ist ihr Lebensgeheimnis? Und wenn sie das fragen, dann können wir auf Jesus hinweisen. Der Mittelpunkt unseres Lebens, die Sonne unseres Lebens. Merken wir uns das also. Wir können für die Menschen um uns herum nur dann eine Orientierungshilfe sein. Wir können ihnen nur dann glaubwürdig die Botschaft des Evangeliums verkündigen, wenn wir dieser Aufforderung, alles ohne Murren und Zweifeln zu tun, auch wirklich folgen. Wenn wir zufriedene, dankbare Menschen sind, die nicht murren, nörgeln und zweifeln, sondern in allem Gott vertrauen, indem sie die Botschaft festhalten, die zum Leben führt. Und genau das bedeutet es, entfacht zu sein von Gott und als Lichter der Hoffnung unseren Mitmenschen zu leuchten in einer finstern, verdrehten und verdorbenen Welt. Und ich stimme da Marco zu. Ich träume von einer Generation, die sich aufmacht, aufwacht, die Augen aufmacht und sieht, wie Gott sie entfacht als Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht. Lass uns beten. Lieber Herr, das ist jetzt wieder ein ganz herausforderndes Wort für uns gewesen. Aber so ist dein Wort. Es sitzen im gleichen Boot. Dann stimmen wir so oft zu und singen mit in diesem Klagechor unserer Gesellschaft, indem wir motzen und murren und nörgeln und unzufrieden sind und zweifeln. Vergib mir, vergib uns, wenn wir dieser klaren Aufforderung aus deinem Wort nicht gefolgt haben, wenn wir das vergessen haben, wenn wir das nicht erkannt haben, welche göttliche Absicht eigentlich dahinter steckt, dass wir ein vorbildliches, reines, tadelloses Leben führen, das eben nicht gekennzeichnet ist durch Klagen und Murren. Dass du genau dadurch eben willst, dass wir ein glaubwürdiges Zeugnis sind für dich, Herr Jesus, in dieser Welt. Du verfolgst immer eine Absicht. Du willst uns verändern durch deinen Geist, damit wir eben strahlen und leuchten als Lichter der Hoffnung inmitten dieser dunklen Welt. Und der Geist in uns, ja, er entfacht immer wieder diese Sehnsucht und dieses Verlangen in uns, genau das zu sein, Licht, das wahrgenommen wird, das gesehen wird, das eine Orientierungshilfe ist für andere. Und das ist mein Gebet für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns. Lass uns wirklich zu leuchtenden Sternen werden, Herr. Verändere uns so, dass wir wahrgenommen werden an diesem Ort, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz. Lass uns leuchten wie Sterne im Nachthimmel. Das schaffen wir alleine nicht, nur wenn du uns neu entfachst durch deinen Geist. Amen.